Guten Morgen miteinander. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Jetzt auch in unserer Predigtreihe Freude an Gott. Ganz eng verbunden auch mit dem Thema Gebet, Freude im Gebet, Freude an Gott im Gebet. Und beten heißt ja für uns nichts anderes, als einfach mit Gott zu reden über das, was uns bewegt. Wir finden in der Bibel ja tatsächlich hunderte von Situationen, wo Menschen einfach mit Gott geredet haben, über das, was sie bewegt hat. Einfach mit den Worten, wie sie ihnen gerade in den Sinn kamen und dann Freude, Leid, Angst, Sorgen, Begeisterung, Enttäuschung, alles das einfach mit Gott geteilt haben, mit den Worten, wie sie ihnen gerade auf dem Herz lagen. Und dann gibt's natürlich auch Situationen, in denen man dann so fest vorformulierte Gebete betet, vielleicht weil einem die eigenen tatsächlich schier ausgehen und einem keine einfallen, oder wenn man wirklich mal zusammen und alle das Gleiche beten wollen, ist es auch gut, das ein bisschen abzusprechen vorher, was man da betet. Und so gibt's das eine oder andere vorformulierte Gebet. Das bekannteste ist wahrscheinlich immer noch das Vater Unser, das wir dann ja auch im Gottesdienst beten. Aber in der überwiegenden Zahl der Gebete in der Bibel vor allem, ja, heißt beten einfach mit meinen Worten, so wie sie mir gerade kommen, mit Gott über das zu reden, was mich einfach gerade bewegt. Predigtreihe, eben das Thema Gebet, an dem Gott Freude hat. Ja, was ist jetzt das Gebet, an dem tatsächlich auch Gott Freude hat? Es geht ja eigentlich in der Reihe eher an unserer Freude, an Gott. Was ist das Gebet, an dem Gott Freude hat? Vielleicht könnte man auch ein bisschen provokativ fragen, was ist denn eigentlich gutes Gebet? Und da haben Michael Welscher, mit dem ich mir viel Gedanken im Vorfeld über diese Predigtreihe gemacht habe, Michael und ich haben da so ganz viele Aussagen aus der Bibel zusammengetragen, wie man so beten kann und beten soll und vielleicht auch nicht beten soll. Also da gibt's wirklich viele, viele Aussagen in der Bibel dazu. Und dann hatte ich echt auch jetzt letzte Woche den Vorsatz, da eine Predigt draus zu machen. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft, zu entscheiden, welche Aussage nehme ich denn jetzt? Weil es gibt so viele. Welche nehme ich wirklich? Und zum Teil, ja, muss man die ja dann auch gegeneinander abwägen, weil man so das Gefühl hat, das ist fast schon gegensätzlich an manchen Stellen. Ne? Da wird dann gesagt, man soll in seinem stillen Kämmerlein beten. Dann fragt man sich ja, wie können wir dann als Gemeinde nicht mehr? Oder Man muss das ja alles irgendwie abwägen und ich habe gedacht, eigentlich braucht man dafür einen Workshop, so einen ganzen Tag oder eine ganze Woche. Was mache ich jetzt? Und ich bin dann im Grunde zu dieser Frage gekommen, gibt's irgendwas Entscheidendes? Gibt's irgendwas, wo man sagen könnte, ja, ich glaube, das macht den Kern von dem Ganzen aus? Vielleicht auch was, wo man dann die Einzelheiten wieder so ein Stück von ableiten kann. Ja, was ist der Kern? Gibt es so eine Grundleitlinie in all diesen Einzelheiten, die ich in den vielen Aussagen der Bibel dann letztlich finde oder den zugrunde legen kann, von dem her, was in der Bibel uns als so grundsätzlich wichtig gezeigt wird? Und da bin ich tatsächlich am Ende bei unserer Herzenseinstellung gelandet. Das scheint mir der Kern zu sein beim Beten. Meine Herzensentscheidung, meine Herzenseinstellung, ob Gott an einem Gebet Freude hat, entscheidet sich letztlich nicht an dem, was wir von außen sehen oder hören können bei einem Gebet. Ja, wie lang das ist oder wie kurz das ist, welche Worte benutzt werden, ob das eigene Worte sind oder ob das vorformuliert ist, ob das mit Fasten ist oder ohne, ob wir das morgens, mittags oder um Mitternacht beten, ob wir das mit erhobenen Händen beten oder wirklich die Hände ordentlich gefaltet, und ordentlich heißt so, dass der rechte Daumen über dem linken liegt. Ich hoffe, ihr achtet darauf. Oder war es doch andersrum? Achim, denk nach. Muss doch der Linke über dem Rechten. Okay. Ja. Ist das Gott echt so wichtig? Nein. Ja. Tatsächlich sagt ja Gott mal in einer bestimmten Situation in der Geschichte, bei der Kandidatensichtung für einen neuen König, da sagt er mal diesen Satz, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, ne? Wir gucken, faltet er auch ordentlich seine Hände, aber der Herr sieht auf das Herz. Und ich bin davon überzeugt, das ist Gottes Haltung in allem, was wir tun. Das ist nicht nur wichtig, wenn man einen neuen König sucht, sondern das ist wichtig bei allem, was wir tun. Ja, Gott sieht auf das Herz. Gott sieht nicht diese ganzen Äußerlichkeiten zuerst, sondern Gott sieht auf das Herz. Und Gott muss in einer Situation in der Geschichte tatsächlich auch mal dieses traurige Urteil fällen, dass er sagt, und er musste es über sein Volk sagen, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Ja, wo man sieht, wir können sagen, was wir wollen, und das kann rhetorisch so schön klingen, wie auch immer. Aber Gott schaut auf mein Herz, auf meine Herzenseinstellung beim Beten. Und dann dürfen uns tatsächlich zwei Bibelstellen bewusst sein, die so grundlegend sind, auch von Gott in der Bibel als so grundlegend uns gezeigt werden, dass sie uns auch im Gebet leiten sollen und, ich hätte jetzt fast gesagt, leiten müssen. Ja, als wichtigstes Gebot, Jesus wird mal gefragt, was ist denn das Wichtigste von den ganzen Geboten? Und da sagt Jesus selber, das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das Wichtigste überhaupt, sagt Gott, dass du Gott liebst mit deinem ganzen Inneren. Und durch den bedeutendsten christlichen Gelehrten, Paulus, der auch wichtige Teile der Bibel geschrieben hat, hat Gott uns auch einen wichtigen Satz aufs Herz gelegt. Das war zu weit. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe, 1. Korinther 16, Vers 14. Das ist sogar dieses Jahr der Bibelvers des Jahres. Ja, es gibt ja den Vogel des Jahres, das ist der Kiebitz dieses Jahr, wer es noch nicht gewusst hat. Es gibt die Blume des Jahres. Weiß das jemand, was die Blume dieses Jahres ist? Die gewöhnliche Grasnelke. Sie besticht durch ihre zartrosa Blüten, die wenig ahnen lassen, was diese Pflanze alles wegstecken kann. Ah, ist geklaut von Google. Es gibt das Auto des Jahres und es gibt den Bibelvers des Jahres, tatsächlich, besser bekannt unter der Bezeichnung Jahreslosung, aber es ist nichts anderes als der Bibelvers des Jahres. Das ist genau dieser Vers. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und wenn wir uns die beiden Bibelversen, das, was ich eben zwischendurch gesagt habe, könnt ihr wieder vergessen, aber diese beiden Bibelverse, wenn Jesus gefragt wird, was ist das Wichtigste überhaupt? Und er sagt, Gott zu lieben. Und wenn uns ans Herz gelegt wird, dass alles, was wir tun, also auch unser Gebet, in Liebe geschehen soll, dann ist das Gebet, an dem Gott Freude hat, doch zuerst das Gebet, das von meiner Liebe zu ihm motiviert und getragen ist. Das von meiner Liebe zu ihm gefüllt ist. Es ist das Gebet, das wirklich in Liebe geschieht. Gott hat Freude an Gebeten, die ein Ausdruck von unserer Liebe sind zu ihm. Ja, ganz, ganz praktisch könnte man an der Stelle vielleicht tatsächlich sagen, Gebet, an dem Gott Freude hat, ist Gebet, an dem du Freude hast. Ja, wo es dich wirklich in seine Nähe zieht. Ein Gebet, das davon getragen ist, dass ich wirklich gerne mit Gott rede und mich nicht dazu quälen muss oder durchringen muss. Dass es mein Glück ist, Gott nah zu sein. Dass davon mein Gebet getragen ist, von diesem Glück in seiner Nähe zu sein. Und natürlich, und ich glaube, am Ende ist das so bei allen Sätzen, die man sagen kann über Gott und über das Leben mit Gott. Natürlich hat alles auch noch andere Seiten, das ist so. Natürlich gibt es Phasen, in denen uns das Gebet schwerfällt. Das ist so. Natürlich ist das Gebet umkämpft. Wenn diese Freude an Gott so wichtig ist, dann können wir sicher sein, dass es jemanden gibt, der uns genau diese Freude auch wieder nehmen will. Ne, der Gegenspieler von Gott. Und natürlich sucht Gott meine Liebe und meine Freude nicht nur in meinen Gebeten, sondern er sucht sie in allem, was ich tue. Ja, zum Beispiel auch in meinem Gehorsam, dass ich einfach auf ihn höre, in meiner Mitarbeit, dass ich mich einbringe in der Gemeinde. Und manchmal, und auch das finden wir in der Bibel, manchmal führt meine Liebe zu Gott auch dazu, dass ich im Gebet traurig bin. Ja, weil mir zum Beispiel meine Fehler bewusst werden, die ich gemacht habe. Und weil ich Gott lieb habe, deswegen tun mir meine Fehler leid. Und dann kann es auch mal sein, natürlich, dass ich im Gebet traurig bin. Aber wenn ich so grundsätzlich dauerhaft keine Freude daran habe, mit Gott zu reden, dann fehlt was sehr, sehr Wichtiges. Und es fehlt vor allem was sehr, sehr Schönes. Was sehr, sehr Angenehmes auch. Ja, und es ist schon auch die Frage, also ich weiß nicht, wer sich darüber schon mal Gedanken gemacht hat, aber wie lässt es Gott aussehen oder wie lässt es Gott auch dastehen oder was erzeugt das für ein Bild von Gott, wenn ich mich immer dazu quälen muss, mit diesem Gott zu reden und es ehrlich gesagt lieber lasse und lieber was anderes mache? Was zeigt das über Gott? Ja, was ist das für ein Gott, mit dem Gespräche so unangenehm, so langweilig und so wenig hilfreich sind? Ist das wirklich der Gott der Bibel? Zeigt er sich so in der Bibel? So unangenehm, so wenig hilfreich? Ja, Gottes Idee in der Bibel ist doch, dass mich seine Nähe erfrischt. Dass mich seine Nähe erquickt, wäre so ein Wort aus der Bibel. Ja, sie soll mir Kraft geben. Sie soll meiner Seele Ruhe geben. Das sind alles Aussagen von Jesus. Ja, soll gut für mich sein, soll mein Glück sein. Das ist das, was uns Gott in der Bibel zeigt. Ja, mir entgeht so viel Gutes und so viel Hilfreiches, wenn mein Gespräch mit Gott nicht wirklich mit Freude und mit Liebe verbunden ist. Und deshalb lasst uns schauen und überlegen, wie wir diese Freude am Gebet, diese Freude im Gebet und diese Freude an Gott, wie wir diese Freude neu entdecken können, vielleicht ausbauen können, darin wachsen können, ja, um diese Freude an Gott tatsächlich zu erleben, die in der Bibel an so vielen Stellen formuliert wird. Ja, in dem Psalm Philipper 4, Vers 4, also ich zeige euch diese ganzen Stellen nicht, aber ja, wie sehr das Gottes Wunsch ist. Und dann werden sich die Äußerlichkeiten von alleine regeln. Da muss ich mir nicht mehr überlegen, wie lange bete ich denn heute. Ja, also wenn das wirklich Freude macht, mit Gott zu reden, dann denke ich nicht darüber nach, wie lange das dauert. Und ob ich dabei sitze oder stehe oder liege, das ist dann alles zweitrangig. Ja, dann teile ich einfach alles mit ihm in der Situation, in der ich gerade bin. Und in dieser Linie möchte ich euch gerne so 8 kleine Denkanstöße mitgeben. Jetzt gucken manche beängstigt auf die Uhr und wollen wissen, wie viel Manuskript ich noch übrig habe. Keine Sorge, es ist nicht mehr viel Manuskript. 8 kleine Denkanstöße. Und die ersten beiden, die behandeln unser Bewusstsein, unsere Wahrnehmung. Ja, wie sehen wir eigentlich Gott? Und da sich neu vor Augen zu führen, Freude, diese Freude an Gott, die ist tatsächlich möglich. Auch in meinem Leben gab es eine Phase, eine lange Phase, in der ich das schier nicht mehr geglaubt habe. Und das wieder neu zu entdecken, diese Freude an Gott ist möglich und sie ist auch von Gott gewollt. Ja, freut euch im Herrn alle Wege, alle Zeit. Wir kennen diese Aussagen. Das ist Gottes Wille, Gottes grundsätzlicher Wille. Ja, das Leben macht uns manchmal traurig. Aber Gott möchte eigentlich immer dann auch wieder in die Freude führen. Ja, Traurigkeit ist vielleicht ein Etappenziel manchmal, aber das große Ziel ist Freude und Gott wieder neu, wirklich als so jemanden auch zu sehen und zu glauben, dass er jemand ist, der diese Freude möchte. Gib diese Hoffnung nicht auf, lass diese Hoffnung und diesen Glauben und diese Sehnsucht wieder zu. Und ich kann das gut verstehen, wenn das jemand aufgegeben hat. Lass diese Freude wieder zu, diese Hoffnung wieder zu, dass Gott dich in die Freude führen möchte. Und dann führ dir das vor Augen, dass es einen guten Grund dafür gibt, weil nämlich die Freude so ein großer Gewinn für alle Beteiligten ist, für alle. Ich fange jetzt einfach mal mit dir an. Die Freude ist für dich gut, weil ich einfach mal davon ausgehe, dass sich auch für dich Freude immer noch besser anfühlt als Trauer. Ja, es lebt sich einfach schöner, wenn man fröhlich ist. Diese Freude wird sich auch auswirken auf die Leute um dich rum. Wenn du mehr Freude an Gott hast, dann wird auch die Freude an deinen Mitmenschen sich automatisch einstellen. Also es ist schier nicht möglich, sich gleichzeitig an Gott zu freuen und an Menschen zu ärgern. Das geht nicht. Ja, eins von beiden wird aufhören. Und wenn du an dieser Freude an Gott festhältst und darum ringst, wird das andere aufhören. Ja, und dann ist es gut für deine Mitmenschen, dich einfach als einen Menschen zu erleben, der Freude hat. Und am Ende ist es auch gut für Gott. In doppelter Hinsicht, denn Gott will ja, dass wir diese Freude am Herrn haben. Und wenn wir die haben, dann erfüllt sich sein Wille und das ist gut für ihn. Und es lässt ihn auch gut aussehen, wenn wir Freude an ihm haben. Ja, also das weckt wahrscheinlich eher das Interesse der Menschen, wenn wir Freude an Gott haben, als wenn wir ständig ärgerlich über Gott sind. Es ist für alle Beteiligten das Beste, nach dieser Freude zu suchen, mindestens mal so, wie sie uns in der Bibel angekündigt ist und wirklich auch als Gottes Wille gezeigt wird. Und die nächsten Denkanstöße, so die Denkanstöße 3 bis 5, da geht's eigentlich drum, jetzt wirklich auch ein klareres Bild von Gott zu bekommen. Warum ist Gott jemand, an dem ich mich freuen kann? Es geht ja um Freude an Gott, an ihm und an dem, was er getan hat. Und als erstes verweise ich da auf das, was Michael letzte Woche uns mitgegeben hat. Da ist dieser heilige Gott, und jetzt habe ich immer vergessen weiterzuschalten. Da ist dieser heilige Gott, dem wir einfach so wie er ist, in dieser Heiligkeit und Reinheit und Herrlichkeit, zu dem wir nicht passen. Es gibt ja manchmal so Dinge, die passen einfach nicht zusammen. Ja, dann merken wir, das sollte eigentlich so nicht sein. Ja, wenn es jetzt so ein kleiner Ford Ka wäre, wäre das nochmal was anderes. Aber, und die Vorstellung, dass dieser Mann sich gleich so, wie er da sitzt, hockt, in das Auto reinsetzt, ist unvorstellbar. Und genau das ist aber unsere Situation, die Situation zwischen Gott und uns. Gott ist so rein und er ist so sauber und so heilig und es ist unvorstellbar, dass wir mit ihm zusammen sind und das tut ihm viel mehr leid als uns, aber es geht nicht, wir passen nicht zusammen. Das ist etwas, was wir verstehen müssen über das Wesen Gottes und über unser Wesen. Wir passen nicht zusammen. Und jetzt löst Gott auf seine Kosten auf Kosten seines Sohnes. Und wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, hätte er einen anderen Weg gewählt. Aber es gab nur diese Lösung, dass eine vollkommene Person, und die gibt's unter uns Menschen so nicht, nur eine vollkommene Person kann dieses Problem lösen, indem sie den Tod von uns auf sich nimmt. Und das hat Jesus, der Sohn von Gott, getan und hat dadurch uns einen Zugang geschaffen zu Gott. Davon haben wir letzte Woche gehört. Hört euch die Predigt nochmal an. Diesen Zugang, den Gott uns geschaffen hat, auf seine Kosten, dass wir wirklich zu ihm kommen können. Und das war seine Idee, das war sein Wille, das war seine Absicht, das ist seine Freude und seine Einladung auch. Es ist ja gar nicht so, dass wir als Bittsteller kommen würden und sagen, bitte, bitte, Gott, darf ich rein? Sondern Gott bringt das von sich aus in Ordnung. Es gibt einen wunderbaren Vers in der Bibel, den ich im Moment auch öfter zitiere, weil ich ihn einfach so schön finde. Jesaja 44, Vers 22, wo Gott zu seinen Menschen sagt, ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie ein Nebel und wie eine Wolke deine Sünde. Und dann kommt dieser phänomenale Satz, kehr um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ne, als Menschen würden wir eher sagen, komm zurück und bring das in Ordnung. Und Gott sagt, du kannst zu mir zurückkommen, denn ich habe das in Ordnung gebracht. Das ist sein Herz. Das ist seine Liebe zu dir. Dass er für dich alles in Ordnung bringt. Und dann wirklich auch zu sehen, Gott freut sich, wenn ich zu ihm komme. Und ich finde es so faszinierend, dass das die Bibel ausdrücklich für die Situation sagt, wo wir etwas falsch gemacht haben. Ja, also die Bibel sagt nicht, Gott freut sich, wenn du mit so einem toll gemalten Bild zu ihm kommst. Also das mit dem Bild war ein Bild. Ja, Gott freut sich, wenn du mit was ganz Tollem zu ihm kommst, was dir richtig gut gelungen ist. Das sagt die Bibel gar nicht. Die Bibel sagt, Gott freut sich, wenn jemand mit seiner Sünde, mit seiner Schuld zu ihm umkehrt. Dann, gerade dann ist Freude im Himmel. Es ist für uns unvorstellbar, dass da jemand fröhlich auf uns wartet, wenn ich mit irgendwas zu ihm komme, was ich verbockt habe. Und wir ziehen den Kopf ein und versuchen, den Moment so lang wie möglich rauszuzögern. Und Gott sagt, hey, komm zu mir. Ich habe dich erlöst, ich habe das in Ordnung gebracht. Komm zu mir. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und alles, was du kaputt gemacht hast, kann ich reparieren. Und wenn es sein muss, repariere ich das auch 100 Mal. Und dann auch zu entdecken, dass Gott so großzügig ist und so liebenswürdig. Also vielleicht ist das Wort uns im Zusammenhang von Gott gar nicht so vertraut und so bewusst, ne? Aber wen empfinden wir als eine liebenswürdige Person? Das sind doch Personen, die zu uns nett sind, ne? Die uns mit Freude und mit Liebe begegnen. Und genau so ist Gott. Und wir entdecken so viele Aussagen, wo wir sehen, wie großzügig Gott tatsächlich ist. Wenn es zum Beispiel heißt, Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das steht da, habe ich mir nicht ausgedacht. Hat sich Gott ausgedacht. Komm, ich mache einfach mal den Himmel auf und gebe denen alles. Eigentlich unvorstellbar. Aber so steht's da. Gott öffnet den Himmel und gibt dir alles. An einer anderen Stelle heißt es, dass in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind. Das ist das, was Gott uns auf Dauer vermitteln möchte. Alle Schätze der Weisheit. Ja, oder es gibt diesen anderen Vers, wo es um diese Frucht geht, die Gott in unserem Leben wachsen lassen möchte. Liebe, Friede, Freude, Geduld. Die Fähigkeit, dass wir uns selbst beherrschen können. Gott will, dass in unserem Leben wirklich Gutes wächst und Gutes entsteht. Und er öffnet den Himmel und alle seine Möglichkeiten will er dir zur Verfügung stellen. So ist Gott. Er ist so großzügig und so liebenswürdig und will dir das einfach geben. Und das zu entdecken, ich weiß, wir würden das dann alle gerne so entdecken. So macht's Gott halt nicht. Ja, also es ist nicht dieses geistliche Schlaraffenland, wo mir das einfach wie gebratene Tauben zufliegt. Aber es ist sein Ziel und sein Wunsch, dass wir genau das immer mehr erleben. Ja, und dann sind wir eben an der Stelle, und das sind so die Gedankenanstöße 6 und 7, wo wir tatsächlich in diesen Bereich unserer Verantwortung kommen. Ich glaube, da kommen wir am Ende nicht drum rum. Ja, mein Standardbeispiel an der Stelle ist immer, wenn ich irgendeinen Mist im Fernsehen gucke, kann ich nicht sagen, Gott, ich kann ja nichts tun, du musst jetzt den Fernseher ausmachen. Sagt wahrscheinlich hoffentlich niemand von uns, sondern er benutzt die Fernbedienung und macht den Fernseher aus. Und dann nimmt uns Gott in die Verantwortung, ja, und erwartet von uns, dass wir tatsächlich das eine oder andere verändern, wenn wir ahnen, das steht dieser Freude an Gott und dieser Freude am Gebet vielleicht auch im Weg. Ja, vielleicht muss ich mir tatsächlich angewöhnen, eine halbe Stunde früher ins Bett zu gehen. Ja, um dann das Gebet am nächsten Morgen als Freude zu erleben. Oder wann auch immer. Damit will ich jetzt nicht das Gesetz einführen. Man müsste es morgens um 5 Uhr tun. Aber hilfreich ist es schon. Nee. Doch. Nein. Zwei ganz, ganz kleine Punkte eigentlich. Wenn das wirklich so wichtig ist, meine Freude an Gott und meine Liebe zu ihm, wenn das wirklich so wichtig ist und wenn das der Kern ist, dann wäre doch das ein wunderbares erstes Gebetsanliegen in jedem deiner Gebete. Ich weiß nicht, was bisher dein erstes Anliegen beim Beten war. Aber wenn du dir zuallererst mal Zeit nimmst und dafür betest und sagst, Herr, wenn das wirklich stimmt, wenn diese ganzen Bibelstellen wirklich stimmen, mit der Freude und Erfrischung, ja, und dass deine Nähe mein Glück sein kann, dann möchte ich das erleben. Das wäre so ein ganz praktischer Punkt. Und ihr merkt, da braucht man gar nicht viel Zeit für, ne? Das waren jetzt, glaube ich, 20 Sekunden oder so, dass ich das formuliert habe. Das kriegt man hin, 20 Sekunden früher ins Bett gehen. Macht das zu eurem ersten Gebetsanliegen. Und dann betet beharrlich. Immer wieder. Zeigt Gott, dass euch das wichtig ist. Dass ihr das wirklich möchtet. Weil es so gut ist für alle. Ja, betet immer wieder dafür. Immer und immer wieder. Ja, und weil das ja wirklich in Gottes Willen gebetet ist, er möchte ja auch, dass das in deinem Leben wächst, macht ihm das überhaupt nichts aus, wenn ihr damit immer und immer wieder kommt. Ja, und wirklich beharrlich dran zu bleiben, zu sagen, Gott, ich möchte das erleben, dass du mein Glück bist, dass ich mich im Herrn freuen kann, immer mehr und immer tiefer. Und dann als letzten Gedankenanstoß, genau, da habe ich jetzt wieder vergessen zu klicken. Vertrau beim Beten auf Gottes Hilfe. Es gibt einen wunderbaren Vers, letztlich sind ja alle Verse wunderbar, ne? Aber Paulus schreibt das in Römer 8, Vers 26. Der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist Gottes selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Das ist schon spannend, ne? Paulus schreibt hier, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen das gar nicht. Und wie es sich gebührt. Also wir haben höchstens eine kleine Ahnung davon, wie man eigentlich mit Gott reden sollte. Was er eigentlich verdient hat in unseren Gebeten, mit was wir anfangen, was wir alles beten. Ja, und wir wissen gar nicht so richtig, wie wir beten sollen, sagt Paulus, sag nicht ich. Und gleichzeitig sagt aber Paulus, aber das ist gar nicht so schlimm, denn wir haben diesen Geist Gottes in uns als Christen und der hilft uns beim Beten. Der bringt das alles angemessen vor Gott. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, irgendwie den falschen Ton zu treffen. Also manchmal, wenn man Psalmen liest, was die da beten, dann stockt einem ja schier der Atem und man denkt, das kannst du jetzt wirklich, so kannst du eigentlich nicht mit Gott reden. Ja. Und es gibt den Heiligen Geist und der bringt das dann alles, der übersetzt das alles für Gott, sodass es dann angemessen bei ihm ankommt. Und ich muss nicht diese Angst haben, die falschen Worte, den falschen Tonfall, die falsche Länge, die falsche Haltung zu wählen. Der Geist Gottes überträgt das alles so, dass es dann auch genau so bei Gott ankommt, wie es ankommen soll. Ich erzähle an der Stelle immer gerne diese Geschichte von dem Dolmetscher, also bei diesem Vers. Ich habe leider nicht rausbekommen, ob die Geschichte wirklich so passiert ist, aber ich finde, sie könnte passiert sein. Da saßen diese beiden politischen Delegationen mit den beiden Staatschefs saßen zusammen und weil sie nicht die gleiche Sprache sprachen, gab es eben diesen Dolmetscher dazwischen. Und jetzt hat eben der eine Staatschef einen Witz erzählt. Und alle auf seiner Seite haben gelacht, weil der Witz so lustig war. Und jetzt hatte der Dolmetscher ein Problem, denn es gibt ja manchmal Witze, das sind so Wortwitze, die funktionieren einfach nur in der Sprache. Ja, weil zum Beispiel ein Wort eine gewisse Doppeldeutigkeit hat und in einer anderen Sprache hat das Wort diese Doppeldeutigkeit nicht. Und das war so ein Witz, der nur in dieser Sprache funktioniert hat. Jetzt wäre es aber doof gewesen, wenn die andere Seite nicht lacht, obwohl der so einen coolen Witz erzählt hat, wo auf der anderen Seite alle gelacht haben. Also hat der Dolmetscher sich an die andere Seite gewandt und hat gesagt, sehr geehrte Damen und Herren, der hat gerade einen Witz erzählt, der war wirklich witzig in seiner Sprache, aber ich kann den nicht übersetzen, der funktioniert in Ihrer Sprache nicht. Und es wäre jetzt wirklich gut, einfach um der anderen Seite willen, damit die nicht brüskiert ist, wenn sie an dieser Stelle jetzt einmal herzhaft lachen würden, dann sind alle glücklich und wir können weitermachen. Und die Politiker waren so gut, dass sie herzlich gelacht haben und dann hat sich die Situation aufgelöst und es ging weiter. Und so ähnlich stelle ich mir das mit dem Geist Gottes vor. Der Mirko, der formuliert mal wieder fröhlich seine ganzen Anliegen, die er so hat. Und der Geist Gottes sagt zu Gott, du, der Mirko hat da wieder ein paar Anliegen, der weiß nicht so recht, was er beten soll. Pass auf, mach doch einfach das, dann ist es super. Ja, und so übersetzt er das. Und ich muss nicht diese Angst haben, oh, habe ich es jetzt richtig gesagt. Wir haben den Geist Gottes, der uns hilft und uns vor Gott vertritt. Ja, und wenn der Geist Gottes sieht, eigentlich komme ich wirklich mit Freude und mit Liebe zu Gott. Dann ist es das Größte, was wir für ihn tun können. Und so lasst uns wirklich nach dieser Freude an Gott suchen. Lasst uns Gott darum bitten, dass wir die neu entdecken, tiefer entdecken, die Liebe zu ihm. Und dann erleben, wie das letztlich für alle Beteiligten zu einem großen Gewinn wird. In dem Sinn bete ich mit uns. Jesus, und darum bitte ich dich stellvertretend für uns alle, dass du uns wirklich diese Freude an dir neu schenkst, dass die neu entstehen darf, dass wir immer tiefer verstehen, warum wir wirklich Freude an dir haben, warum du unser großes Glück bist. Wir bitten dich, dass das wirklich wächst und dass wir merken, es ist so gut, mit dir zu reden, es ist so erfrischend, mit dir zu reden. Ja, schenk du einfach, dass wir das erleben, ganz neu. Danke, dass du das möchtest. Amen.